Deutschlandfunk, Kultur heute.
Mit Jörg Biesler, guten Tag. Freiheit, das ist der Titel des Literaturfests München, über das wir berichten. Und Freiheit ist auch das Thema auf der Bühne des Deutschen Schauspielhauses in Hamburg. Dort hat Armin Petras Michail Bulgakows satirische Erzählung Hundeherz auf die Bühne gebracht. In der geht es darum, wie man Menschen formt. Und wir fragen, wie weit die Freiheit geht angesichts der blockierten Straße von Hormus, steigender Preise für Benzin und Diesel und der normativen Kraft des Klimawandels, im Gespräch mit der Soziologin Katharina Manderscheid. Der Mensch muss nicht frei sein, er muss funktionieren. Deshalb wird er in Michail Bulgakows satirischer Erzählung Hundeherz umgebaut. Bulgakow schreibt über seine Gegenwart, die junge Sowjetunion, der Mensch, so wie er war, nicht reichte. Er passte nicht ins System. In Hundeherz wird einem chirurgischen Experiment ein hybrides Wesen aus Hund und Mensch geschaffen, das sich dann allerdings als äußerst aggressiv erweist. Diesen Text hat Armin Petras nun bearbeitet und bezogen auf gegenwärtige Ideologien und Methoden der Menschenformung. Eberhard Spreng hat die Uraufführung am Deutschen Schauspielhaus in Hamburg gesehen.
Auf der Vorderbühne hockt ein großer Stoffhund, hechelt, blickt ins Publikum, schüttelt sich das Fell. Irgendwie lieb ist diese Kreatur und lenkt sofort die ganze Sympathie des Publikums auf sich. Umso mehr, als all die grellen Menschenfiguren um ihn herum wie Mutanten wirken. Eine verrückt gewordene Zivilisation hat sie in Freaks verwandelt, in durchgeknallte Wissenschaftler, KI-Avatare und Propagandafunktionäre.
Ich arbeite ja im Wahrheitsministerium in der Holo-Abteilung. Wir machen ja das wahre Kino. Wir steuern die Diskussion im öffentlichen Raum. Das ist ja die wichtigste Funktion der Demokratie, verstehen Sie?
Entfernt hat die Theaterbearbeitung von Armin Petras noch etwas mit dem Hundeherz zu tun, mit dem Michail Bulgakow vor rund 100 Jahren einen satirischen Blick auf die Umerziehungsprojekte warf, die aus dem Proletarier den modernen Sowjetmenschen formen sollten. So steht auch in Claudia Bauers quirlig bunter Revue die grausame Operation am Anfang, mit der unserem netten Straßenköter die Hoden und die Hypophyse eines Alkoholikers und Kriminellen eingepflanzt werden. Bettina Stucki spielt mit greller Perücke und blutiger Schürze die Chirurgin und Genforscherin. Oscar Olivo führt die Hundepuppe, bevor er zu einem dämonischen Menschen mutiert. Aus einem lieben Hund wird ein böser Zweibeiner, der sogleich auf alles Andersartige Jagd macht. In seiner aufgepumpten Uniform erinnert er später an alle Häscher und Schergen seit Nazi-Deutschland. Ideologischer Hintergrund von Text und Aufführung ist eine Zweiklassengesellschaft, in der die Gentechnik der Herrschenden auf die Charaktereigenschaften der hier Proles genannten Unterschicht losgelassen wird.
Was wir hier machen, ist quasi Rebranding der Eugenik. Das bestreiten wir natürlich, aber in Wirklichkeit sind wir ziemlich nah dran. Es gibt prekäre Leben, die einfach nicht viel wert sind, aber die sind extrem wichtig als Unterlage, als Basis. Es gibt die anderen, die Guten, die Wertvollen, das Genmaterial der Ruler, die anderen eben. Und wir versuchen aus dieser Kluft etwas zu machen.
Ein ausgeklügeltes Zusammenspiel von hochaufragenden und beweglichen Dekorelementen und Videoprojektionen zaubert unter anderem dystopische Stadtlandschaften auf die Bühne. In ihnen taucht als gewaltige Leuchtreklame immer wieder das maliziös lächelnde Gesicht von Big Daddy auf. Überwachung, Eingriff der Obrigkeit, Posthumanismus, KI, restriktive Bevölkerungspolitik. Natürlich sollen wir da an alle aktuellen Formen des Totalitarismus denken und seine mit Technik bewerkstelligten Eingriffe in das Denken, Fühlen, die Biochemie und Genetik des Menschen. Aufgehübscht wird dieser Rundumschlag mit Figuren und Metaphern aus der Unterhaltungsindustrie. Ein Robert De Niro tritt auf und eine dauergeliftete Chair. Von Gotham City ist die Rede, dem Schauplatz der finsteren Batman-Stadtgesellschaft. Denken darf man auch an Frankensteins Monster sowie an alle anderen dunklen Kreaturen einer dystopischen Kinogeschichte. Sounddesigner Andy Otto begleitet dazu einen kleinen Chor mit Pop-Zitaten und Revolutionsliedern der Vergangenheit und endet mit einer coolen Wüstenklanglandschaft im Stil von Ry Cooder.
Escape aus Gotham City. Like a movie.
Claudia Bauer und ihr Bühnenbildner Andreas Auerbach zaubern berauschende Bildwelten auf die Bühne des Schauspielhauses und ein durchgängig hochmotiviertes Ensemble lotet in burleskem Spiel und in Varieté-Kostümen alle komischen Schnittmengen zwischen Mensch, Tier und Cyborg aus. Ganz anders als in ihren früheren formstrengen Inszenierungen sprachgewaltiger Textvorlagen ist diese Claudia Bauer-Produktion eine ausgelassene Illustration eines umherfabulierenden Textes, der alles mal streift und nichts vertieft. Diesem Durcheinander konnten nicht alle im Publikum bis zum Schluss folgen. Am Ende ist es wie so oft im deutschen Stadttheater. Pompöse, spielerische, optische und akustische Potenziale maskieren dürftige dramaturgische Konzepte, wie zuckersüße Drops, die einmal gelutscht einen sauren Geschmack hinterlassen.
Eberhard Spreng über Hundeherz nach Bulgakow am Deutschen Schauspielhaus in Hamburg. Eine schrille Revue über Freiheit und Manipulation. Freie Fahrt für freie Bürger. Mit dieser Forderung reagierte der ADAC 1974 auf 4 autofreie Sonntage und versuchsweise eingeführte Tempolimits wegen der Ölkrise. Der Slogan ist bis heute griffig und die Freiheitssymbolik aktuell. Der Bund hat Entlastungen beschlossen, die Autofahren mit fossiler Energie billiger machen sollen. Die Preise an der Tankstelle hat das bislang nicht gesenkt und es gibt auch Kritik an der Subventionierung der fossilen Energie. Denn der Stau des Schiffsverkehrs vor der Straße von Hormus, der könnte durch den Preisdruck ja auch zu weniger Staus auf deutschen Straßen führen. In der Krise könnte ein Impuls stecken, die Verkehrswende voranzubringen. Die Soziologin Katharina Manderscheid forscht an der Universität Hamburg zur Kultur der Mobilität. Ich habe sie gefragt, wieso sich in Sachen Mobilität so wenig bewegt.
Das ist so eine Grundfrage, was Mobilität eigentlich in unserer Gesellschaft für einen Stellenwert hat. Das Auto und überhaupt alltägliche Wege ist ja was, was in den allermeisten Alltagen völlig selbstverständlich ist. Und wir können uns kaum noch ein Leben vorstellen oder die wenigsten Menschen können sich ein Leben vorstellen, ohne ein eigenes Auto und ohne Auto zu fahren. Und das zeigt sich im Moment sehr eindrücklich an den Tankstellen und an dem Aufschrei, dass jetzt hier Benzin so teuer geworden ist. Also das ist ja nicht nur in Deutschland so, das ist in der gesamten Welt im Moment so. Und das schränkt diese Freiheit, Auto zu fahren, jederzeit überall hinzufahren, sehr ein. Im Moment würde ich sagen, sind auch so viele Sachen gleichzeitig in Bewegung, dass viele Menschen auch nicht bereit sind, jetzt in dieser Krise auch nochmal drüber nachzudenken, ob das denn alles so sein muss. Und auch von Seiten der Politik kommen ja hier überhaupt keine Impulse, drüber nachzudenken, ob wir diesen Autoverkehr mit dieser Krise nicht auch nochmal anders sehen wollen. Also es gab vor über 50 Jahren, da war ich selbst nicht wirklich dabei, schon mal eine Ölkrise. Und das wurde genutzt für autofreie Sonntage, um Benzin zu sparen. Und sehr viele Menschen haben diese autofreien Sonntage tatsächlich in sehr positiver Erinnerung behalten.
Die Mobilität ist einerseits notwendig. Wir müssen uns zum Beispiel zum Arbeitsplatz bewegen. Und tatsächlich bieten die öffentlichen Verkehrsmittel ja nicht unbedingt eine gute Alternative. Also in vielen Städten nicht, aber auf dem Land schon gar nicht. Andererseits haben wir Mobilität aber vielleicht auch grundsätzlich in so einem Fach der positiven Begriffe abgelegt. Also wer mobil ist, der ist in Bewegung, der kann reagieren, der nimmt viel wahr, der sieht was von der Welt, der kann handeln, der kann selbst bestimmen. Das ist seit Jahrzehnten so. Steht uns dieses Selbstbild, das ja vielleicht auch ein bisschen Erfolg und Mobilität miteinander verbindet, im Weg?
Es ist auf jeden Fall eine Frage, über die sehr wenig nachgedacht wird, worum es denn eigentlich geht, wenn man über Mobilität redet. Es wird ja sehr oft in politischen Diskussionen auch gesagt, es gibt sowas wie ein Recht auf Mobilität. Und ich denke, es lohnt sich an der Stelle auf jeden Fall nochmal hinzugucken, um was geht's denn eigentlich, wenn Menschen mobil sind? Es ist sehr häufig die Frage, wo kann ich denn bestimmte Sachen machen? Ich muss irgendwo einkaufen können, Sie haben es angesprochen, ich muss irgendwo arbeiten und da entstehen einfach Wege. Aber die Frage ist ja, warum sind diese Wege so lang und warum werden sie tendenziell auch immer länger? Und das sind diese Siedlungsstrukturen, die wir uns leisten. Und es sind auch die entsprechenden Verkehrsmittel, die wir uns da so reingebaut haben in unsere Welt, in unsere Gesellschaft, die dazu führen, dass wir auch mobil sein müssen im Alltag, dass wir also unterwegs sein müssen. Und ich denke, wenn man drüber nachdenkt, worum geht es bei Mobilität? Es geht darum, dass man zu Arbeitsplätzen kommt. Es geht darum, dass man Freunde, Freundinnen auch besuchen kann, Familie besuchen kann. Es geht darum, dass man auch bestimmte Orte sehen kann. Dann wird deutlich, es geht eben nicht primär um Mobilität, um unterwegs sein, um irgendwo auf der Autobahn zu sein, sondern es geht tatsächlich um diese Aktivitäten und eben nicht um dieses Unterwegssein als solches. Darum geht es manchmal auch, beispielsweise bei verschiedenen Formen von Urlaubsreisen, wenn man wirklich das Reisen nimmt und nicht den Urlaub, dass man irgendwo schnell hinfliegt und da dann am Strand liegt, dann geht es tatsächlich um Reisen, um Unterwegssein. Aber in den allermeisten Fällen im Alltag geht es eben um die Endpunkte, um Verbindung von zwei Orten und nicht um das Unterwegssein. Und mit diesem Fokus könnte man einfach nochmal ganz anders auf Siedlungsstrukturen gucken und nachdenken, wie wollen wir denn unsere Welt gestalten? Wie könnten diese Infrastrukturen, diese Orte, die für Menschen wichtig sind, wieder näher an ihre Wohnorte gebracht werden? Welche Möglichkeiten gäbe es denn da?
Der Flugverkehr, den haben Sie angesprochen, der wird jetzt gerade empfindlich gestört durch Kriege. Da geht es eben nicht nur um die Preise für das Kerosin, es geht auch um Sicherheit und gezwungenermaßen werden in diesem Sommer vielleicht Urlaube nicht wie geplant stattfinden können. Was die Preise angeht, da werden jetzt auch Steuererleichterungen gefordert, um den Status quo so weit wie möglich zu erhalten. Und es werden Steuererhöhungen gefordert für Superreiche, die ja mit ihren Maschinen überall hinfliegen können, wann immer sie wollen, weil sie sich leisten können. Da steckt ja auch viel Erzählstoff drin. Finanzielle Leistungsfähigkeit, Erfolg und das Zeigen dieses Erfolgs, indem man sich eben in den Himmel erheben kann auf die eine oder andere Weise. Erfolg und das Symbol dafür, das hängt hier beides eng miteinander zusammen.
Ja, also das sind die ganz großen Themen, die Sie da ansprechen, was da alles zusammenhängt und auch dieses Bild, dass das inzwischen völlig normal ist, irgendwo im Urlaub hinzufliegen. Ich habe mich heute Morgen tatsächlich geärgert, weil in der Zeitung diese Überschrift war, dass der Sommerurlaub in Frage gestellt wird. Und es geht ja nur um diese Urlaube, die tatsächlich einen Flug beinhalten. Und global gesehen ist dieses regelmäßige Fliegen oder überhaupt Fliegen natürlich auch eine totale Minderheit und die allermeisten Menschen auf dieser Welt werden nie fliegen. Und Klimawandel und so weiter zeigen auch, dass es hier auch planetare Grenzen gibt, für diese Art unterwegs zu sein.
Man steckt natürlich immer in der Gesellschaft, in der man eben gerade steckt. Und Soziologen beschreiben einen Zusammenhang zwischen technologischer Entwicklung und gesellschaftlicher Entwicklung, was sich gegenseitig bedingt. Also bessere Transportmöglichkeiten zum Beispiel haben mehr Reisen zur Folge. Und irgendwann sitzen dann alle im SUV, weil man sich dem gar nicht entziehen kann, diesem eigendynamischen System.
Ja. Das ist richtig. Also hier gibt es eine ganz enge Verbindung zwischen technischer Entwicklung und gesellschaftlicher Entwicklung. Und es lässt sich auf verschiedenen Ebenen sehen, auf Ebene der Infrastruktur natürlich, die dann ausgebaut und entwickelt ist, aber auch auf Ebene des Alltags, dass die technischen Geräte oder technischen Fahrzeuge, die wir heute zur Verfügung haben, natürlich dann auch den Standard, den Lebensstandard definieren und das, was wir als normal empfinden. Also hier wird dann auch deutlich, dass das Verhalten der Mehrheit in der Gesellschaft, dieses auch immer größere, immer sichere Fahrzeuge, immer leistungsstärkere Fahrzeuge, auch dazu führt, dass alle irgendwann mehr oder weniger mitziehen müssen. Es ist eben nur bedingt was, was der oder die Einzelne hier entscheiden kann, mit welchem Auto möchte ich unterwegs sein oder auch mit welchem Fahrzeug überhaupt möchte ich unterwegs sein.
Mit den Möglichkeiten steigen die Bedürfnisse und umgekehrt. Es gibt ja aber auch Beispiele, wo die Verkehrswende schon auf dem Weg ist. Es gibt Städte, die das Auto zurückgedrängt haben, Paris und Kopenhagen zum Beispiel, Barcelona. Und die Erfahrung der Menschen dort ist, es steigt auch die Lebensqualität, wenn es weniger Autos gibt. Was erwarten Sie denn für die Zukunft? Ist es ein schwieriger Weg, aber ein Weg, der letztlich gar nicht zu vermeiden ist, das Auto zurückzudrängen, weniger zu fliegen und kleinräumlicher vielleicht auch zu denken?
Wenn wir das Eindämmen des Klimawandels ernst nehmen, dann ist es unvermeidbar. Also die Dekarbonisierung, der Ausstieg auch aus fossilen Energien erfordert auf jeden Fall die Zurückdrängung und Einschränkung des Verbrennerautos. Und wenn wir uns die Lebensqualität in den Städten angucken, würde sehr viel gewonnen werden, wenn das Auto aus den Städten auch rausgedrängt würde, beziehungsweise einfach nicht mehr die großen Flächen zur Verfügung gestellt kriegen würde. Und interessanterweise sagen sehr viele Menschen in den Großstädten, dass der Verkehr zu den großen Problemen in der Stadt gehört. Es sieht dann immer etwas anders aus, wenn es darum geht, den Parkplatz vor der eigenen Tür aufzuheben und da einen Radweg zu machen oder einen Baum zu pflanzen. Aber prinzipiell bestehen da schon große Übereinkünfte, dass es darum geht, den Verkehr in der Stadt einzuschränken und vor allem auch für andere Verkehrsteilnehmer sicherer zu machen, dass beispielsweise Radfahren mehr Platz bekommt, dass Fußwege breiter werden, dass man da auch gut durchkommt und dass auch Grünflächen mehr Platz bekommen, was ja schlicht auch deswegen wichtig ist, weil wir in Zukunft mit Starkregenereignissen beispielsweise zu rechnen haben und es da wichtig ist, dass Flächen entsiegelt sind. Ganz anders sieht es natürlich aus, wenn man sich ländliche Räume anguckt, die sehr viel dünner besiedelt sind. Da gehe ich jetzt erstmal nicht davon aus, dass das Auto verschwinden wird. Aber auch da ist natürlich die Elektrifizierung des Verkehrs eine Möglichkeit, die Emissionen einzudämmen.
Aber ganz ohne Zwang geht es wahrscheinlich nicht, dass wir uns freiwillig lösen von liebgewonnenen Gewohnheiten wie Auto oder Flugzeug. Das ist soziologisch nicht wahrscheinlich, oder?
Nein, es bedarf zweier Bewegungen, dass auf der einen Seite attraktive Alternativen geschaffen werden und gleichzeitig bedarf es aber auch der Regulation, dass Autofahren eingeschränkt wird, beispielsweise, dass das Tempo in Städten reduziert wird, dass es diese Ideen der Superblocks aus Barcelona, dass die vielleicht übertragen wird, dass der Verkehr, der Autoverkehr nur noch auf Hauptrouten stattfindet und innerhalb dieser Blöcke dann der Verkehr sehr beruhigt ist. Also da gibt es sehr viele Ideen, auch aus anderen Städten, da muss man gar nicht so weit gehen.
Die Hamburger Soziologin Katharina Manderscheid über gesellschaftliche Beharrungstendenzen, die Straße von Hormus und Mobilität als Nachweis von Freiheit und Erfolg. Freiheit, das steht auch über der aktuellen Ausgabe des Literaturfests München, die noch bis Ende des Monats läuft und die viele Stimmen versammelt aus aktuellen Krisengebieten, in denen Freiheit nichts mit Gas geben zu tun hat, sondern mit Demokratie, Unterdrückung, sogar mit Lebensgefahr. Das Programm hat die schweizerisch-rumänische Schriftstellerin Dana Grigorcea zusammengestellt, die gerade mit Tanzende Frau Blauer Hahn einen hochgelobten Roman veröffentlicht hat. Um über Freiheit zu sprechen, sei die Literatur das richtige Medium, findet sie. Und mit ihr beginnt Cornelia Zetsches Zwischenbilanz des Literaturfests München.
Weil dieses Wort so oft gebraucht wird, aber auch so oft missbraucht wird, fand ich, dass es wichtig ist, es auf diese ruhige und überlegte Bühne der Literatur zu bringen.
Sagte Dana Grigorcea und kuratierte ein vielfältiges Literaturprogramm, auch mit Kunst und Oper, um das strapazierte Wort Freiheit auszuloten. Ob familiär wie Robert Menasse in seiner Novelle Die Lebensentscheidung oder gesellschaftspolitisch wie Sharon Dodua Otu, die bei Themen wie Gender und Rassismus Unfreiheit benennt. Und das Literaturhaus inszeniert, hochdosiert alles mit Sang und Klang und vielen Bühnenbildern zum Buch. Beeindruckend sind aber vor allem die Menschen. Maria Kalesnikova war etwa die Widerstandsikone aus Belarus, fast 3 Jahre in Haft, oft völlig isoliert. Literaturgespräche mit Gefängniswärtern und die Lektüre von 700 Büchern wurden ihr Netzwerk in der Welt.
Manchmal reicht ein einziges Buch, ein Gedanke, ein Satz, um sich selbst nicht zu verlieren. Und vielleicht ist genau das eine Form von Freiheit.
Kuratorin Dana Grigorcea wuchs in der Ceausescu-Diktatur auf. Osteuropa steht vor allem im Fokus des Literaturfests. Ihr eigener neuer Roman, eigentlich ein Liebesreigen, erzählt, was die Rumänen nach dem Sturz des Diktators mit der neuen Freiheit machten. Viele gingen fort, alte Seilschaften blieben. Und Korruption, erzählte Gabriela Ademeștanu, die Grande Dame der rumänischen Literatur. Freiheit heißt für sie ganz einfach, angstfrei zu leben und zu sprechen, ohne dass die Securitate anklopft. Ihr neuer Roman, Stimmen auf Abstand, spiegelt die Zeit von Covid, als die neu gewonnene Freiheit wieder verloren ging.
It was like a war, but people, me too, want to forget and to live without memories about that time.
Es war wie Krieg. Die Leute möchten das vergessen, ich auch, aber Psychologen meinen, wir seien alle traumatisiert, sagte Gabriela Ademeștanu.
have some traumas from that time.
Freiheit und Demokratie sind auf dem Rückzug. Von 137 Staaten weltweit sind 74 Autokratien. Wie Eritrea, für AutorInnen eines der gefährlichsten Länder. Für die Journalistin und Dichterin Yirgalem Fisea-Mebrahtu hieß das 6 Jahre Haft und Folter, bis sie fliehen konnte. Noch heute muss sie sofort nach Hause, wenn sie unterwegs Soldaten sieht, auch in München. Ihre Haftzeit möchte sie produktiv bearbeiten mit Gedichten.
Because I'm trying to be voice for the people who are in prison.
Sie versuche, denen eine Stimme zu geben, die noch im Gefängnis sind, sagte Yirgalem Fisea-Mebrahtu, gar nicht bitter, eher innerlich leuchtend. Wie überhaupt dieses Fest trotz schwerer Themen heiter stimmt, ermutigend. Menschenrechtsanwalt Wolfgang Kalek, der politisch Verfolgten hilft, kritisiert die Geostrategen hierzulande, die jetzt das Völkerrecht kleinreden. Er sieht Reformbedarf, das ja, aber das Völkerrecht sei unverzichtbar. Die Familie Patrice Lumumbas will auch nach 65 Jahren noch die Mörder des Ex-Präsidenten juristisch verantwortlich machen. Rund 50 solcher Kämpfe um Freiheit unterstützen Wolfgang Kalek und seine Menschenrechtsorganisation derzeit.
Die Menschenrechte sind Teil des Völkerrechts. Und allein deswegen darf das Völkerrecht nicht aufgegeben werden. Die Menschenrechte dürfen nicht aufgegeben werden als Ziel, als Orientierung, aber auch als normative Basis für viele Menschen überall auf der Welt.
Wer sich fragte, weshalb politisch verfolgte AutorInnen ihr Leben für Freiheit riskieren, fand im Lied der Kurdin Meral Şimşek eine Antwort. Es geht um Würde und innere Freiheit. Und immer wieder hieß es, Bücher retten. Dan Perjofsky setzt buchstäblich Zeichen. No Genocide, Liberté, Freedom from Here. In Großbuchstaben betextet der Konzeptkünstler Tag für Tag die Wände des Literaturhauses.
You know, I draw with words and I use humor very seriously.
Humor ist eine ernste Sache für den international arrivierten Künstler aus Rumänien, ein stiller Star auf diesem bunten Literaturfest. Sehr richtig die Entscheidung der Veranstalter, es aus dem Geflecht literarischer Events im Herbst zu lösen und wieder im Frühling als Solitär zu feiern, mit großer Leuchtkraft und viel Prominenz. Maria Aljochina von Pussy Riot, nervös an ihrer E-Zigarette saugend, gab einer Zuhörerin, die auf politische Veränderung wartet, eine Antwort, die allen galt. Warte nicht, tu etwas und scheint es noch so klein.
Just stop waiting. It doesn't lead anywhere. Forget that it's small in your opinion, just do it.
Eine Zwischenbilanz des Literaturfests München von Cornelia Zetsche. Das steht in diesem Jahr unter dem Begriff Freiheit. Gestern haben wir in Kultur heute über den Rücktritt der Berliner Kultursenatorin Sarah Wedel-Wilzen berichtet. Der Rechnungshof hatte ihren Praxis der Fördermittelvergabe als rechtswidrig eingeschätzt. Und dabei hilft es ihr auch nicht, dass sie die Zuschüsse auf Druck aus der CDU-Fraktion genehmigte. Ihr Rücktritt ist nachdem Joe Cialos schon der zweite in diesem Amt. Und das in einer Situation, wo das Geld knapp ist in Berlin. Und viele Probleme im Fachbereich Kultur ungelöst. Sebastian Schöbel mit Reaktion.
Man hört Oliver Rehse, dem Intendanten des Berliner Ensemble, an, dass er sauer ist.
Dass nun innerhalb einer verkürzten Legislaturperiode bereits die zweite Person als Kultursenatorin zurücktreten muss, ist eine ziemliche Katastrophe, insbesondere für die Berliner Kultur selbst,
sagte Rehse zum Rücktritt von Kultursenatorin Sarah Wedel-Wilzen, dem RBB. Sie war 2025 auf den glücklosen Joe Cialo gefolgt und hatte zumindest in Teilen der Berliner Kulturlandschaft nach einer Zeit schmerzhafter Kürzungen Hoffnungen geweckt.
Sie hat geholfen, das gestörte Verhältnis zwischen dem regierenden Bürgermeister und der Kulturszene in einen Dialog zu verwandeln und sich für die Reduktion der absolut fatalen Kürzungsideen eingesetzt.
In der Affäre um Fördermittel für Projekte gegen Antisemitismus aber sei inzwischen deutlich geworden, so Rehse, dass Wedel-Wilzen Fehler gemacht habe.
Der Rücktritt ist daher konsequent, aber persönlich bedauere ich ihn sehr.
Wer auf die gebürtige Britin folgt, ist unklar. Berlins regierender Bürgermeister Kai Wegner, selbst unter Druck durch die Personalie, hat eine schnelle Lösung angekündigt. Als eine Option gilt Kerstin Richter-Kotowski. Die langjährige Berliner Bezirkspolitikerin rückte im vergangenen Jahr zur Staatssekretärin für Kultur auf, als Nachfolgerin für Wedel-Wilzen, nachdem sie Joe Cialo beerbt hatte. Im politischen Berlin werden aber auch noch andere Varianten diskutiert – So könnte zum Beispiel Kai Wegner die Kulturverwaltung bis zum Ende der Legislaturperiode führen, so wie es einst Klaus Wowereit von der SPD tat. Damals freilich unter besseren finanziellen Vorzeichen. Berlins Kulturlandschaft ist aktuell in Aufruhr. Und zwar nicht nur wegen der harten Einsparungen nach der Pandemie. Besonders in der Debatte über Antisemitismus und die Grenzen der Israel-Kritik gerieten CDU und Kunstszene immer wieder aneinander. Die Christdemokraten wollten die Kunstförderung unter anderem an eine Antisemitismus-Klausel knüpfen, die viele Künstler als Angriff auf die Meinungsfreiheit verstanden. Und sie fühlen sich jetzt bestätigt, meint Justina Loos vom Berufsverband Bildender Künstler. Wedel Wilson musste schließlich gehen, weil sie dem massiven Druck von CDU-Politikern nachgab und politisch ausgewählte Projekte gegen Antisemitismus förderte, was laut Landesrechnungshof rechtswidrig war.
Denn genau hier sehen wir eben auch, dass die Kunstfreiheit konkret auf dem Spiel steht. Wenn Förderentscheidungen politisch unter Druck geraten, ist ihre Unabhängigkeit gefährdet. Das wird jetzt sichtbar.
Wer auch immer auf Wedel Wilson folgt, müsse die Aufklärung vorantreiben, sagt Loos. Der Abgang der Senatoren sorgt aber auch noch für andere ganz konkrete Sorgen. Das Mammutprojekt Berlins Zentral- und Landesbibliothek ZLB in das Galeria-Kaufhaus am berühmten Alexanderplatz zu verlegen, wollte Wedel Wilson unbedingt noch vor der Wahl im September auf den Weg bringen.
Und dieses Projekt darf jetzt nicht wegen politischen Entwicklungen in der Kulturverwaltung versanden und muss weiterverfolgt werden,
warnt Bibliothekssprecherin Milena Jovanovic. Doch angesichts der vielen Probleme in Berlins Kulturpolitik ist die Zukunft der ZLB nur ein Eintrag auf einer sehr langen Liste. Einmal mehr dürfte es ein unruhiges Jahr für die selbsternannte Kulturhauptstadt an der Spree werden.
Reaktion auf den Rücktritt der Berliner Kultursenatorin Sarah Wedel-Wilson. Bleiben die Kulturmeldungen heute mit Henning Hubert und die beginnen mit der festlichen Verleihung der Grimme-Preise.
Bei der Fernsehpreisverleihung im Theater Marl gab es gestern Abend 16 Grimme-Preise und Sonderauszeichnungen. Besonders geehrt wurde Moderatorenlegende Frank Elstner für sein Spendenengagement für die Parkinson-Forschung. Er hat selbst Parkinson. Preise bekam unter anderem eine Dokumentation über die Grünen-Mitgründerin Petra Kelly und der Film Unterwegs im Namen der Kaiserin für seine, so die Jury, zeitgemäße Dekonstruktion des Sissi-Hypes. Hier und mit anderen Produktionen räumte das ZDF ab, so auch bei der Auszeichnung Besondere journalistische Leistung. Die ging an die in Teheran geborene Leiterin des ZDF-Auslandsstudios Kairo, Goline Atay. Sie sprach bei der Gala darüber, was sie antreibt.
Die Suche nach der Wahrheit, die Suche danach, Menschen nahbar zu machen, die Suche nach den Graubereichen, weil diese Welt uns mehr abverlangt als nur Schubladendenken.
Coline Atay auf der Grimme-Gala. Stifter des Fernsehpreises ist der Deutsche Volkshochschulverband. Partner sind das Land Nordrhein-Westfalen, das ZDF, WDR, Dreisat und die Stadt Marl. Die Emder Kunsthalle hat heute ihr 40-jähriges Bestehen gefeiert. In einem Festakt mit Bundespräsident Steinmeier und die Jubiläumsausstellung Bilder, die wir lieben, auch eröffnet. Die Kunstsammlung in der ostfriesischen Stadt ist inzwischen auf rund 1700 Werke gewachsen. 1986 gegründet hatten die Kunsthalle Sternchef Henry Nannen und seine spätere Ehefrau Eske. Schwerpunkte sind Bilder der neuen Sachlichkeit und des deutschen Expressionismus. Bundespräsident Steinmeier würdigte in Emden die außerordentliche Qualität der Sammlung. Laut Emder Kunsthalle kamen seit der Gründung mehr als 2,5 Millionen Besucher in 180 Sonderausstellungen. Mehr als 1000 Künstler fordern einen unpolitischen ESC und unterstützen die Teilnahme Israels. Der Gesangswettbewerb geht am 16. Mai in Wien über die Bühne. Die Organisation Creative Community for Peace warnt nun in einem offenen Brief vor einer Politisierung des Wettbewerbs. Musik solle verbinden und nicht trennen, heißt es. Den Brief hat zum Beispiel die Schauspielerin Dame Helen Mirren unterzeichnet. Erst auch eine Reaktion auf einen Boykottaufruf von 1100 Künstlern rund um den Musiker Roger Waters, die gegen Israel Genozidvorwürfe wegen seines Vorgehens in Gaza erheben.
Die Kulturmeldung mit Henning Hubert. Dankeschön. Die Phishing-Attacken auf die deutsche Politik Kommunalwahlen in den Palästinensergebieten und der Stand der Verhandlungen zwischen den USA und dem Iran. Das sind Themen in den Informationen am Abend nach den Nachrichten im Deutschlandfunk. Nach aktuellen Meldungen hat Präsident Donald Trump offenbar seine Unterhändler zurückbeordert. Bei Kultur heute am Mikrofon war Jörg Biesler. Einen guten Abend.